Und nun schlagen Sie bitte auf, 1. Chronik 29. Das ist im Alten Testament, in den ausgelegten Bibeln, Seite 412. Einen Text heute gewählt vom alten Gottesvolk. Wir stehen ja in dieser kontinuierlichen Geschichte. Da können wir viel lernen für unseren Dienst und für unsere Aufgaben heute. 1. Chronik 29, Vers 7, da fangen wir an. Mitten im Satz, da wird erzählt, vorher, wie der David den großen Wunsch hatte, doch selbst einen Tempel für Gott bauen zu dürfen. Und Gott hat es ihm verwehrt. Sein Sohn Salomo sollte es tun. Es waren die blutbefleckten Hände Davids, weswegen Gott ihm diese Aufgabe nicht zugemessen hat. Aber er hat noch die Gaben gesammelt für den Tempelbau. Und sie gaben zur Arbeit am Hause Gottes 5.000 Zentner Gold und 10.000 Gulden und 10.000 Zentner Silber. Das sind Werteinheiten, nicht unsere deutschen Zentner heute. 18.000 Zentner Kupfer und 100.000 Zentner Eisen. Und wer immer bei sich edle Steine hatte, der gab sie zum Schatz des Hauses des Herrn unter die Hand Jehiels des Gersoniters. Und das Volk war fröhlich, dass sie so willig waren, denn sie gaben's dem Herrn freiwillig, von ganzem Herzen. So schön immer das Wort von ganzem Herzen, das bei uns oft auch gedankenlos gebraucht wird, da war nicht ein Restchen Geiz dabei. Und der König David war hoch erfreut und er lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach, gelobt seist du, Herr Gott Israels, unseres Vaters von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschest über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir's gegeben, denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht. Herr, unser Gott, all dies viele, das wir herbeigebracht haben, dir ein Haus zu bauen, deinen heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen. Es ist alles dein. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst. Und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen freiwillig gegeben und habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das hier vor dir steht, dir alles freiwillig gegeben hat. Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, unserer Väter, bewahre für immer solchen Sinn und solche Gedanken im Herzen deines Volkes. Hat der David an uns gedacht, das ganze Gottesvolk, und richte ihre Herzen auf dich. Und meinem Sohn Salomo gib ein rechtschaffenes Herz, das er halte deine Gebote, Ordnungen und Rechte, und dass er alles ausführe und diese Wohnung baue, die ich vorbereitet habe. Herr, hilf uns in diese Fußstapfen deines Gottesvolkes hinein, dass wir Nachfolger werden. Amen. Also, das war eine richtige Volksbewegung, spontan, machtvoll, wie sie da aus allen Häusern herbeiströmen. Es war ein überwältigender Anblick. So etwas kann man gar nicht organisieren. Da werden immer ein paar vergessen. So etwas kann nur dann geschehen, wenn Gott die Herzen von Menschen berührt. Da kamen die Alten, kaum mehr konnten sie gehen, auf ihre Stücke gelehnt. Da kamen die Jungen und brachten von ihrem Taschengeld. Da kamen Frauen und Männer Und was so sonderbar war, über diesem ganzen Zug dieser Opfernden liegt ein so fröhlicher Glanz. Etwas so Einmaliges, was man gar nicht mehr heute findet. Ich muss jetzt gleich sagen, dass ich mich da ein wenig schäme, dass heute in der Christenheit das alles so quälend und mühsam ist. Sie wissen, dass ich ganz bestimmt diesen Predigttext nicht im Blick auf das Geld auslege. Dann hätten wir ihn genau ins Gegenteil verdreht, denn das braucht ja gerade keinen Aufruf und keinen Anreiz. Da schäme ich mich, wie in unseren Tagen oft angeblich für die Sache Gottes Geld gemacht wird. Wo man meint, man müsse mit trickreichen Aufrufen an die Gefühle der Menschen appellieren. Man müsste ihnen die Aufgaben zeigen, dass alle Leute sagen, ach, die Armen. Gott hat es nie nötig, dass unter Mitleid Gaben zusammenkommen. Und ich las dieser Tage in einem alten Missionsbuch, das vor vielen Jahrzehnten geschrieben wurde, wo genau das Gleiche drin stand. Soll nie einer Geld geben aus Mitleid für die Armen, sondern aus Begeisterung für die Sache Gottes, weil ihm die Augen aufgehen, was in dieser Welt noch Großes geschehen kann. Das war damals das Motiv des Handelns. Keine billigen Gefühle, wie wir das so oft haben. Wie hätte er David reden können, ihr dürft doch das Haus Gottes nicht kümmerlicher machen als eure Wochenendhäuser. Nein, das lässt er bleiben. So redet er nicht. Und er überlegt sich auch nicht irgendwelche zweifelhaften Methoden zur Geldbeschaffung. Er hätte ja sagen können, wir machen ein großes Bierfest und 5% vom Ertrag ist für das Haus des Herrn bestimmt. Gibt's ja heute. Warum nicht? Und er hat nicht gesagt, der beste Sammler wird prämiert, er kriegt eine Urkunde, um den Anreiz zu fördern. Sie gaben freiwillig von ganzem Herzen. Und wenn wir heute Mitarbeiter in ihr Amt einführen als Kirchengemeinderäte, dann ist das ja nur ein Beispiel. Jeder von ihnen hat eine Dienstanweisung. Kennen Sie diese überhaupt? Wissen Sie, wo Ihr Platz ist in der Gemeinde Gottes? Gott braucht jeden Christen. Dann möchte ich heute Ihnen helfen, dass Sie merken, ich muss meinen Platz finden, wo ich gebraucht werde. Und wir helfen Ihnen sehr gerne dazu. Jeder hat seinen Platz im Reiche Gottes. Nur nicht gequält wollen wir unseren Dienst tun, nur nicht so mühsam, so gezwungen. Und es geht eben da nicht bloß um die Opfer, die wir bringen, finanzieller Art, sondern um die Hingabe unseres ganzen Lebens, mit der Zeit, mit der Kraft, die wir haben, mit all dem, was wir sind. Jetzt möchte ich Ihnen zuerst einmal zeigen, wie diese Leute entdeckt haben, das ist eine lohnende Sache, wo es sich lohnt zu investieren. Da wollen wir von denen lernen. Eine lohnende Sache, wo man etwas investieren kann. Was haben Sie eigentlich hier gebaut? Nun, das kann immer wieder in Gemeinden ein Stück Belebung geben. Manchmal erlegt man ja den Trug. Und immer wieder hört man in unserer Gemeinde, da war es auch eine Zeit lang sehr lebendig. Damals, als wir fürs Gemeindehaus gesammelt haben, damals, als wir miteinander diese Kirche gebaut haben. Und es sind ja noch einige unter uns, die dabei waren, als diese Steine abgekratzt wurden und das aufgeschichtet war. Es ist immer wieder belebend, wenn man so etwas Sichtbares aufrichten kann. War das nicht damals auch so eine Begeisterung? Ganz bestimmt nicht. Es ging viel tiefer. Es war nicht nur das äußere Begeistertsein, dass man etwas Sichtbares, Glanzvolles bauen kann. Ich muss es gestehen, dass wir als Schwaben sowieso Bedenken haben. Wir sind ja nicht so künstlerisch wie andere deutsche Stämme. Und uns tut das manchmal weh, wenn man zu viel Geld in diese goldenen Wände und goldenen Verzierungen steckt. Da würden wir viel realistischer und nüchterner sagen, hätte man das Geld, das damals investiert wurde, nicht einsetzen können zur Linderung der Not. Es gab doch so viel Arme. Und wir lieben ja diese schlichte Kirche, von der ich mit Stolz sage, dass es sicher die schlichteste Kirche Stuttgarts ist. Aber die wir lieben, mit jedem Steinchen und mit jedem Holzstück. Das genügt uns doch. Wir wollen ja gar nichts anderes und gar nichts Größeres und Neues. Was war denn die Begeisterung damals für diese Leute? Was entdeckten sie? Sie entdeckten, Gott will in dieser Welt wohnen. Wir dürfen seine Gegenwart haben, hier mitten unter uns. Und ich wollte jetzt, dass Gott ihnen einfach ein Verständnis dafür gibt, was das bedeutet. In dieser Welt, die uns oft so schwer wird, die wir so feindlich empfinden, vor der man so Angst kriegen kann, die uns so unheimlich wird. In dieser Welt will Gott wohnen und er will sein Reich ausbreiten. Gott will nicht bloß in der fernen Himmelswelt wohnen, sondern hier mitten unter uns. Und dieser Tempel ist nur ein Ausdruck seiner Gegenwart. Gott lässt sich ja nicht in dieses Haus einmauern. Das hat ja damals schon Salomo bei der Einweihung des Tempels gesagt, dass aller Himmel, Himmel Gott nicht fassen können. Gott ist viel größer und weiter. Aber hier, jetzt geht es darum, dass Gott seine Stätte haben will und dass Gott Menschen ruft, die ihm dienen, dass sich eine Gemeinde sammelt, die Gott preist und die sich von ihm in den Dienst senden lässt. Darum möchte ich Sie noch einmal bitten, dass Sie nicht hängen bleiben an den äußeren Gaben, um die es damals ging, um die Bausteine, um die künstlerischen Verzierungen des Tempelsbaus. Darum hat ja Paulus das richtig weiter ausgelegt und gesagt, der Tempel Gottes ist nach dem Kommen Jesu die Gemeinde. Da, wo man sich trifft im Namen Jesu. Ob das ein Hauskreis ist, ob das eine Gemeinschaftsstunde ist, eine Gebetsgruppe, irgendwo in einer Arbeitsstelle. Da ist Gott gegenwärtig. Das ist die Stätte, wo er wohnt, wo man ihn finden kann. Nun sind wir alle heute im 20. Jahrhundert grässliche Individualisten. Jeder von uns hat auch schon gesagt, ich kann doch auch für mich allein Gott anbeten. Ich kann für mich allein meine persönliche Stille haben und Gottes Wort lesen. Es freut mich, wenn Sie es können, wenn Sie nicht bloß drüber reden, das ist wichtig. Aber wenn Sie die persönliche Stille kennen und täglich eine Gebetszeit haben, wo Sie allein sind mit Gott über seinem Wort, dann werden Sie auch ganz bestimmt das Geheimnis der Bruderschaft kennen. Dass sobald der Zweite und der Dritte dazutritt und man sich versammelt im Namen Jesu, dass so wunderbar wird, wenn man miteinander redet und Glaubenserfahrungen weitergibt, wenn einer für den anderen betet, welch eine Stärkung und Ermutigung da ausgeht. Und ich wünsche es auch heute Morgen von unserem Gottesdienst, dass dies uns zusammenführt und aufrichtet, dass hier Gott unter uns ist. Er baut euch als lebendige Steine zu einem Tempel für Gott. Helft einander dazu, dass Gott wirklich hier in dieser Welt wohnen kann. Das hat damals diese Israeliten so begeistert. Und ich wollte heute Morgen uns alle an dieser Stelle wieder fragen, ob es uns so viel bedeutet in unseren Mitarbeitsdiensten in der Gemeinde. Wir wollen doch hier helfen, dass Gott sichtbar werden kann, dass ein Wort laut wird vor den Menschen, dass Menschen zum Glauben finden und Zweifelnde Gewissheit bekommen und Suchende getröstet werden und Antwort bekommen. Das soll doch hier geschehen. Und dann steht auch noch drin in dieser Anbetung Gottes, dass sie etwas spüren von dem großen Reich Gottes. Wir kennen die Reiche dieser Welt, wir kennen das Reich des Bösen und den Machtbereich der Finsternis. Gut, dass es in dieser Welt auch ein Reich Gottes gibt, das schon zeichenhaft für uns sichtbar wird. Manchmal kann man es nur so durchscheinen sehen, wie Gott anfängt zu handeln, wie er wirkt. Und dort wirklich ist er am Werk, da dürfen wir dabei sein, da sollen wir mitmachen. Und darum ist das nicht nur so gewesen, dass die damals eine Gottesdienstversammlung und eine Gottesdienststätte bauen wollten. Der alttestamentliche Tempel war ja der Mittelpunkt des Lebens Israels. Hier wurde das Wort der Weisung verkündigt für den Alltag. Von dort ging man gestärkt wieder zurück in die Arbeit des Tages. Wir wollen doch dem Herrn dienen. Nicht bloß um ein paar Opfergaben geht's, die wir abliefern, fröhlichen Herzens, sondern dass wir entdecken, es gibt etwas Lohnendes für unser Leben. Wir können etwas tun, wir wollen unser ganzes Leben Gott darbringen. Mit allem, was wir sind.
Auch das, was von Montag bis Samstag gelebt wird, für Gott, zu seiner Ehre und zu seinem Lob. Es soll etwas Großes herauskommen und etwas Bleibendes. Sie wollen nicht ein Denkmal bauen für Gott. So werden ja manchmal unsere Kirchenbauten verstanden, dass die Menschen erinnern sollten, da ist vielleicht noch irgendetwas Höheres, sondern sie wollen diese Städte bauen, damit Gott in ihrem Leben Platz greifen kann und dass ihr ganzes Leben Gott geheiligt wird. Das macht ihre Freude aus. Sie haben etwas entdeckt, für das sich lohnt zu investieren, großzügig zu investieren. Kennen Sie das? Dass Sie nicht bloß rechnen und sagen, wo kriege ich was für mich heraus? Nein, umgekehrt, wie kann ich mein Leben einsetzen, dass was Großes herauskommt, etwas Bleibendes? Ich bin ja so froh, wenn ich teilhaben darf an dem, wo Gott heute wirkt. Aber jetzt eine zweite Beobachtung. Warum sind die Leute eigentlich so fröhlich? Sie sind die Beschenkten. Das ist das Missverständnis heute bei uns immer wieder, dass wir meinen, wir würden Gott irgendeinen Dienst tun. Und dann meinen wir, ja, Gott kann ja ganz froh sein, dass er da noch so ein paar Treue hat, die zur Stange halten und die nicht ihn ganz verlassen. Die anderen, die kümmern sich gar nicht mehr drum. Wir gehören ja zu denen, die sich noch um Gott kümmern. Nein, so darfst du nie denken. Kein kühler Trunk ist unvergolten blieben. Er gibt dafür die ganze Segensflut. Mit jedem Opfer, das wir für Gott bringen, in jedem Dienst, in jeder Mitarbeit, sind wir die Beschenkten. Ja, aber die geben doch her. Das Geld fehlt ihnen doch nachher. Das Geld, das sie jetzt weggeben. Nein, sie sagen, von wegen. Wir haben das alles ja nur gehabt, leihweise. Wir waren nur die Verwalter und wollten das eine Zeit lang richtig einsetzen. Und wir merken, die beste Investition, die man in dieser Welt machen kann, ist, dass man seine Gaben, seinen Besitz und seine Zeit investiert, dort, wo Gott wirkt. Das ist nicht bloß der fromme Kult. Das betrifft auch unser ganzes Leben, wo wir für die Gerechtigkeit Gottes kämpfen, wo wir dafür uns einsetzen, dass die Liebe Gottes Raum greift. Und dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, das wird sich durch den ganzen Tagesablauf hindurchziehen. Es ist ganz wichtig, dass sie das entdecken. Darum beten sie da mit David im Vers 12, Reichtum und Ehre kommt von dir, Herr. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. Jetzt wissen sie, warum in ihrem Beruf manchmal alles so schwer läuft. Wenn sie das alles in eigener Kraft allein durchziehen müssen, wenn sie daraus nicht einen Gottesdienst machen können, dann wird's schwer. In deiner Hand, Herr, steht's doch. Alle Aufgaben, ob sie Kinder erziehen oder ob sie einen einflussreichen Posten in der Welt haben. Herr, in deiner Hand steht es, Segen dazu zu geben und zu wirken. Was wir tun und machen, es kann doch nur gelingen mit dir, Herr. Von der Arbeit in der Gemeinde, von unseren Diensten, die wir tun, von Krankenpflege und Hilfen und Besuchen und was es auch sein mag, gar nicht mal zu reden. Über alles kann doch nur gelingen von dir her. Und wie haben Sie das denn entdeckt, dass das nur von Gott her gelingen kann? Unser Leben ist nur ein Schatten, heißt es im Vers 15. Wir sind nur hier in einer kurzen Gastrolle in dieser Welt. Das ist der Grund. Und Menschen, die das wissen, nur die können auch geben. Zeit, Kraft und Geld. Wer weiß von uns, ob er den Februar noch erlebt? Wer weiß von uns, ob wir das Jahr 1985 erleben? Leben Sie jeden Tag so vor Gott, dass Sie sagen, ich will diesen Tag benutzen. Es wird mich ja in der Ewigkeit furchtbar reuen, dass ich Dinge vor mir hergeschoben habe, die ich damals hätte tun können. Ich habe gedacht, irgendwann mal später. Ich muss doch heute tun, kann doch nichts auf die lange Bank schieben. Darum muss ich es heute anpacken. Und es ist dann auch nur wichtig, dass in unserer Welt Menschen etwas vom Reiche Gottes erfahren und hören. Wir leben heute in einer Christenheit, die sich sehr bemüht, sich an diese Welt anzupassen. Jeder geniert sich schier, wenn einer sagt, du bist Christ. Ach, merkt man das äußerlich an mir? Man will sich so verkleiden, dass man ja nicht auffällt. Ach, benützen Sie doch die kurze Zeit dieses Lebens und sagen Sie anderen Menschen, nur eins ist letztlich wichtig, letztlich. Wie du vor Gott stehst, vor seinem Gericht. Und sagen Sie Menschen etwas weiter von der Liebe Gottes, der jeden Menschen sucht, in dieser kurzen Zeit, wo wir leben. Darum waren Sie so fröhlich, dass Sie sagen, also wir rechnen kühl und genau und wir wissen, was sich lohnt zu investieren. Darum bringen wir das ein. Wir wollen das über unsere Konten und über unsere Geldbeutel, der Glanz der Ewigkeit hereinbricht. Ist doch wunderbar, wenn man mit lumpigem Geld sogar noch etwas machen kann. Ist der extremste Fall. Was wird mit Geld alles getrieben und was ist das oft ein stinkendes Geld, wenn man das sogar noch zu einer Sache des Reiches Gottes machen kann? Wie viel mehr dann unsere Kraft, unseren Mund, unsere Leiber, die wir leben, zur Ehre Gottes? Ja, unser ganzes Leben soll zum Lobe Gottes gelebt sein. Das war das Zweite. Wir sind doch die Beschenkten. Und noch das Letzte. Es kommt von innen heraus. Da heißt es immer wieder, Sie haben es von ganzem Herzen getan. Das ist der Tod des Christenlebens. Darum stirbt es oft so und sieht es auch so traurig aus, weil man alles nur äußerlich tut, dem Schein nach. Ich sage immer wieder, gehen Sie ruhig an Opferbecken vorbei. Ich bin in meinem Leben schon oft an Opferbecken vorbeigegangen und habe nichts reingeworfen. Das dürfen Sie. Kontrolliert Sie niemand. Es hat noch nie einer gemerkt. Nie etwas tun und das nicht bloß beim Opferbecken. Es muss keiner im Kirchenchor mitsingen, obwohl wir uns freuen über neue Sänger. Aber es wäre schade, wenn nur einer gequält machen würde und sagen, also heute ist mir wirklich unbequem, aber ich tue das, die gucken mich so komisch nachher an. Ich habe immer die Devise ausgegeben in allen Diensten der Gemeinde, jederzeit darf man sich abmelden und es wird kein Wort gesagt. Beim Gemeindedienst, wo wir eine Reihe unbesetzte Bezirke haben, jeder darf sich abmelden. Keiner soll es gezwungen tun. Das ist der Tod, wenn man da nur das tut, um der Menschen willen, um ihnen zu gefallen. Aber wie groß ist das, wenn Menschen es von innen heraus tun? Vers 17 heißt, du prüfst das Herz und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Da kommt's gar nicht darauf an, welches Geschick wir haben. Gott prüft auch in unseren Diensten, auch bei dem, der die Jungschar hält, nicht, ob der reden kann wie ein Berliner, sondern ob das Herz stimmt. Ich war mal in Norddeutschland bei einem Jugendtreffen eingeladen und dann sagte der Leiter, gehen Sie hinauf und beginnen Sie Ihren Vortrag. Und bevor Sie beginnen, holen Sie aus dem Jugendchor zwei heraus. Sagen Sie es denen vorher nicht, welche Sie raussuchen. Die sollen ein Zeugnis ihres Glaubens ablegen. Vor dieser großen Versammlung. Unvorbereitet. Jeder im Chor ist jederzeit bereit, Verantwortung zu geben über seinen Glauben. Das muss bei unseren Sängern stimmen bis ins Herz hinein. Verstehen Sie? Sonst wollen wir sie nicht dabei haben. Wir wollen Leute haben, bei denen das von Herzen kommt. Und nicht gefühlig, wie wir immer das Herz verstehen, sondern die Gott lieben über alle Dinge. Auch wenn die Geschichte schon oft erzählt wurde, will ich nur zum Schluss noch einmal Sie dorthin führen, wo damals dieser junge 17-jährige Reichsgraf Zinzendorf, Stiefsohn des österreichischen Generalfeldmarschalls Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, vor diesem Bild in Düsseldorf stand des gekreuzigten Jesus. Vor ihm lag eine Welt offen, seine große, bedeutende, gelehrte Großmutter Henriette Freifrau von Gersdorf hat ja eine Kutsche für ein Jahr finanziert, samt der nötigen Dienerschaft und hat ihn damals nach Paris gesandt, um Welt kennenzulernen. Und er war dort zu Hause bei den großen Bällen, die gegeben wurden, den Theatern und Opernaufführungen und kurz vorher hat er dort dieses Erlebnis in dieser Gemäldegalerie, wo er dieses Bild von Domenico Feti sieht, wo unten unter diesem Gekreuzigten steht, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und dann schrieb er in sein Büchlein, und es schoss mir das Blut in meinen Kopf, und ich fürchtete, dass ich darauf nichts möge antworten können. Und ich bat den Herrn, dass er mich jetzt nicht zu einem großen Menschen mache. Ihm war das ja ins Blut gegeben, er, der den unmittelbaren Zugang zum Kaiser hatte, ohne Voranmeldung aufgrund seines adligen Reichsgrafenstandes. Nein, Herr, ich will mit dir leiden und teilhaben an deiner Reichsgottesgeschichte. Und Gott hat ihn gebraucht, ganz anders, als es seinen Gaben und Neigungen entsprach. Er, der nie richtig gehen konnte, weil er zu Hause im Elternhaus nur in der Sänfte getragen wurde, ist mit seinen langen Füßen gelaufen bis nach Riga und nach Lettland. Er ist durch die Seestürme gefahren bis nach St. Thomas, um damals den Neger, die verachteten Neger in den dänischen Kolonien, Liebe Jesu erfahren zu lassen. Wo braucht sie Gott? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es das Alltägliche, das auf sie zukommt. Aber dass sie dem Herrn dienen, nie den Menschen, mit Leib und Seele sich verpflichtet wissen. Ich will ihm dienen. Wunderbar, dass der Herr uns braucht. Wir sind doch so schmutzige und unwürdige Leute. Dass der Herr überhaupt sein Reich von uns gebaut haben will, die wir doch so ungeeignet sind, aber eine große Sache. Wir dürfen ihm dienen, ganz und von Herzen. Welch ein Adel liegt über unserem Leben. Amen.